Willkommen zu einer neuen Folge der Hochschulkiste. In unserer aktuellen Season sprechen wir über Startups, Gründung und innovative Ideen, die aus dem Hochschulumfeld heraus entstehen. Heute haben wir einen Gast bei uns, der ein spannendes Startup aus dem Bereich Logistik und Technologie vertritt. Wir wollen darüber sprechen, wie aus einer Idee ein Unternehmen wird, welche Herausforderungen eine Gründung mit sich bringt und welche Rolle Innovation, Daten und Technologie dabei spielen. Viel Spaß beim Zuhören. Ich freue mich sehr, dass Sie heute da sind. Wollen Sie sich kurz vorstellen?
Vielen lieben Dank, dass ich heute da sein darf. Mein Name ist Saskia Reuter, ich bin Gründerin und Geschäftsführerin von Aluco, habe selbst an der Hochschule Augsburg studiert, Betriebswirtschaftslehre im Bachelor und im Master und da ist auch die Idee von Aluco entstanden.
Okay. Warum haben Sie sich für Logistik entschieden?
Es ist ein sehr, sehr spannendes Feld. Also ich komme ursprünglich aus dem Prozessmanagement, bin dadurch beziehungsweise über meinen Professor Michael Krupp in die Logistik quasi gerutscht, habe da einige Prozesse dann analysiert und man sagt immer so schön, hat einmal die Logistik, lässt die Logistik eigentlich mehr los und man kann relativ viel machen und es ist ein sehr, sehr spannendes Feld, wenn man mal tiefer eintaucht.
Interessant. Gab es Vorbilder oder andere Startups, die Sie inspiriert haben?
Definitiv. Also ich glaube, es gibt immer Vorbilder oder Mentorinnen, die man trifft, wo man sich denkt, wow, erfolgreiche Unternehmerinnen, erfolgreiche Unternehmer, da möchte ich auch unbedingt mal hin. Definitiv, da gab es einige auf dem Weg. Für mich war es halt immer wichtig, ich wollte irgendwas bewegen, irgendeinen positiv nachhaltigen Effekt haben. Und da ist natürlich Gründung ein ganz, ganz großer Punkt, wo man natürlich viel bewirken kann, wo man nicht eingeschränkt ist in irgendwelchen Regularien, klassischen Unternehmen und dementsprechend einfach die Freiheit hat, etwas zu tun. Und das ist natürlich schön und das sieht man dann eben auch an anderen erfolgreichen Unternehmern und Unternehmerinnen.
Mhm. Und hatten Sie schon während des Studiums Interesse an Gründung oder kam das erst später?
Das kam schon während des Studiums. Also klar, wenn man sich viel mit Prozessen auch auseinandersetzt, dann ist man natürlich sehr interessiert an Optimierungen. Was kann man vielleicht alles tun? Wo kann man sich hinentwickeln? Und wie gesagt, man ist ja, wenn man im unternehmerischen Umfeld oft unterwegs ist, größere Konzerne, größere Unternehmen, dann ist man irgendwo auch für sich eingeschränkt. Und für mich war es eben auch immer wichtig, dass ich selbst irgendwo die Möglichkeit habe, was zu machen und was Positives eben beizutragen. Ob das jetzt in einem Unternehmen ist oder in meinem eigenen Unternehmen, sei mal dahingestellt. Aber für mich war es dann an einem gewissen Punkt, wo ich gemerkt habe, wo als ich dann tiefer in die Logistik eingetaucht bin, da kann man so viel machen und meine Leidenschaft ist dann einfach entfacht und ich habe dann gesagt, okay, wenn ich jetzt schon die Chance dazu habe, dann ergreife ich sie und dann setze ich einfach Aluco in die Tat um und helfe Unternehmen dabei, ihre Prozesse besser zu gestalten.
Und was hat Ihr Umfeld gesagt, als Sie von der Gründungsidee erzählt haben?
Die waren tatsächlich alle sehr begeistert. Also ich muss sagen, ich war am Anfang ein bisschen skeptisch, weil ich hatte ja dadurch, dass ich ein duales Masterstudium gemacht habe, hatte ich ja natürlich schon Aussichten auf einen Job. Ich hatte unbefristete Stelle. Ich wusste, okay, ich habe Möglichkeiten, Karriere zu machen. Man hat ja irgendwo dann die Sicherheit und dann hat man auf der anderen Seite, okay, Gründung, Unsicherheit, Risiko. Aber es war tatsächlich so, dass der gesamte Umkreis von mir, sowohl auf Familie, Freunde etc. sehr, sehr stark mich unterstützt haben, gesagt haben, das ist super cool, was du da machst, ziehst durch, weil wenn jetzt, wann dann?
Das ist sehr gut. Viele Menschen haben mit Logistik kaum Berührungspunkte. Wo liegt das größte Problem in der heutigen Logistik, das sie lösen möchten?
Wenig Leute haben tatsächlich Berührungspunkte, das stimmt. Es liegt aber auch daran, so ein bisschen am Image nach außen, wie Logistik auch wahrgenommen wird, weil es ist ja oft eher so damit wahrgenommen, dass man LKWs hat, harte Arbeit, schwere Lasten etc., aber es steckt halt so viel mehr dahinter. Und was ich damals eben gemacht habe, als ich tiefer eingetaucht bin, konnte ich halt relativ schnell feststellen, dass viele Prozesse noch gar nicht die digitale Unterstützung haben, die sie eigentlich haben könnten und dadurch Mitarbeiter auch verloren gehen an den jeweiligen Unternehmen und die Mitarbeiterbindung da eben recht schwierig ist, dadurch, dass halt viel manuelle Arbeit auch vorherrscht oder viele Daten auch gar nicht vorliegen und dementsprechend da ein großes Potenzial ist, da, sag ich mal, aufzuräumen und zu unterstützen, zu digitalisieren, zu automatisieren und dann irgendwann auch mal in die Richtung KI zu gehen.
Mhm. Sie sprechen viel über Daten. Warum sind Daten in der Logistik so entscheidend und was läuft aktuell oft schief?
Also wenn wir jetzt zum Beispiel über den Dispositionsbereich nachdenken, da ist natürlich sehr viel Daten gesteuert. Also wenn ich als Absender eine Sendung bei einem jeweiligen Spediteur anmelde, dann möchte ich ja, dass die fristgerecht ausgeliefert wird. Jetzt ist es aber so, dass zum Beispiel in rund 62% der Fälle bei einem normalen Stückgutlogistiker, also alles, was so zwischen 5 Kilo und 1500 Kilogramm verschickt wird, tatsächlich Abmessungsdaten gar nicht vorhanden sind oder fehlerhaft sind. Und das macht es mir als Disponent wieder schwierig, das Fahrzeug, was ich zur Verfügung stehen habe, überhaupt auszulasten. Also es sind so kleine Aspekte, die schon dazu führen, dass ich sehr große Problematiken, sage ich mal, im Resultat dann habe. Und dementsprechend ist es natürlich sehr, sehr wichtig, dass ich die Daten, die ich für die Planung habe, natürlich auch mir vorliegen und dadurch natürlich auch Effizienzen daraus entstehen können. Ob ich das auslastungsmäßig mache, Mitarbeiterbindung. Also es können quantitative als auch qualitative Faktoren sein, die da einfach positiv reinspielen, wenn ich die entsprechenden Daten auch habe.
Und können Sie ein Beispiel nennen, wie schlecht oder unvollständige Daten deren Arbeitsalltag in Speditionen erschweren?
Also wenn ich zum Beispiel das Beispiel von eben nochmal aufgreife, ich habe zum Beispiel eine Palette versendet und gebe an, die Palette hat die Maße von 1,20 mal 80. Tatsächlich verschicke ich aber jetzt, ganz plakativ gesagt, eine Matratze auf dieser Palette. Dann hat die natürlich Überlänge. Und der Disponent, der weiß das aber nicht. Also der plant quasi blind auf der Datenbasis, die ich ihm übergeben habe. Das heißt, er geht von einem Palettenstellplatz aus. Der LKW ist aber wesentlich voller als quasi dieser eine Palettenstellplatz. Dadurch kommt es zu Umplanungen. Ich muss wieder mal, sage ich mal, manuell die Tour anlangen, muss andere Sendungen runterplanen, damit halt die entsprechende Auslieferung dann erfolgen kann. Und das ist natürlich schon mit manuellem Aufwand und auch Frustration seitens der Disponenten verbunden.
Warum wird das Thema Datenqualität Ihrer Meinung nach oft unterschätzt?
Ich glaube einfach, dass Daten deswegen unterschätzt wurden, weil es früher nicht im Fokus lag. Also KI ist ja ein ganz, ganz grundlegendes und wichtiges Thema. Jeder möchte ja KI machen, aber KI basiert halt auch auf guten Daten. Also wenn ich eine smarte KI haben will, brauche ich auch smarte Daten irgendwo. Da möchte ja jeder hin, aber früher war ja eher der Fokus darauf, oder viele Spediteure haben ja vielleicht auch noch den Fokus, ich meine, das ist das Kerngeschäft, die Sendungen, die reinkommen, möglichst schnell auch wieder auszuliefern und möglichst hohe Margen damit zu erzielen. Und wenn ich natürlich eine entsprechende qualitativ hochwertige Datenbasis auch vorliegen habe, kann ich natürlich viel mehr, ja, sag ich mal, Informationen daraus ziehen und meine Tourenplanung auch im Anschluss wesentlich effizienter gestalten. Und ich glaube, das Thema ist einfach, dass viele den Fokus noch gar nicht da hatten und viel Aufwand reinstecken müssen, um ihre Daten überhaupt mal aufzubereiten oder vielleicht noch so die Distanz davor haben zu sagen, boah, wenn ich die Daten anfassen muss, dann muss ich vielleicht einen Vollzeitmitarbeiter abstellen und etc. pp. Und ich meine, das ist natürlich auch Datenchaos, was dann eben vorherrscht, wo ich mich überhaupt erstmal mit beschäftigen muss. Und daher, dass man halt einfach in der Vergangenheit sich nicht damit beschäftigt hat oder es halt einfach nicht für wichtig gefunden hat, was ja aus der Vergangenheit heraus einfach ein Resultat ist, was total legitim ist. Aber ich halt irgendwann in Zukunft effizienter aussehen möchte als Unternehmen oder beziehungsweise planen möchte, ist natürlich schon wichtig, dass ich mich damit befasse.
Okay. Und wie würden Sie Ihre Lösung jemandem erklären, der keinerlei technischen Hintergrund hat?
Also wir haben ja bei Aluco quasi drei verschiedene Lösungen im Einsatz. Die bilden alle darauf ab, dass ich die Disposition, also die Tourenplanung, welche Sendung kommt auf welchen LKW, damit die fristgerecht bei den jeweiligen Empfängern ankommen, aber ich vielleicht auch im Bestfall ein paar Fahrzeuge einspare, weil ich die Auslastung maximal optimiere. Die spielen alle darauf ab. Ich habe zum Beispiel auf der einen Seite habe ich die Disposition, die diese Planung macht, auf Basis dieser, sage ich mal, vorliegenden Regelwerke, also Prioritäten, Zeitfenster. Auf der anderen Seite habe ich die Frachtvermessung, weil ich habe ja zum Beispiel die Abmessungsdaten eben nicht und möchte diese herausfinden. Das heißt, das Vermessungssystem nimmt solche Daten auf, sagt tatsächlich den Disponenten, wie groß sind die Sendungen eigentlich, sagt ihnen aber auch Daten zu, ist es Gefahrgut oder ist es kein Gefahrgut, kannst du stapeln, kannst du es nicht stapeln. Und auf der anderen Seite die Datenbereinigung, die halt dabei unterstützt, diese Dispositionsdaten, die vorherrschen, so optimal zu gestalten, dass ich halt irgendwann sagen kann, ja, jetzt kann ich KI einsetzen in der Disposition.
Was unterscheidet Ihr Produkt von bestehenden Lösungen auf dem Markt?
Ich glaube, die Kombination. Also es gibt entweder die Disposition, es gibt entweder die Frachtvermessung, es gibt entweder die Datenbereinigung. Diese Kombination, die wir anbieten, ist so am Markt einzigartig. Und was wir eben auch sagen, ist, dass wir zum Beispiel in der Disposition sowohl als Frontend als auch als Backend agieren. Das heißt, wir binden uns an bestehende Dispo-Masken an. Wir haben aber auch eine eigene Frontend-Anwendung, wo man disponieren kann. Und da quasi auch die maximale Flexibilität zu sagen, lieber Kunde, wir integrieren die Logik, die du haben wollen würdest, in dieses System und setzen es so bestmöglich um, dass die Resultate rauskommen, die du haben wollen würdest. Aber eben auch, wir unterstützen dich dabei, die Daten so aufzubereiten, dass es passt. Und wir nehmen deine Disponenten mit an die Hand, weil die haben auch sehr, sehr viel Wissen in den Köpfen, was überhaupt nicht in den Daten vorhanden ist, was ich aber brauche, um irgendwann sinnvoll KI zu machen. Und das sind so Aspekte, wo ja, wo ich sage, da kann man einfach viel unterstützen und da ist einfach viel Potenzial da.
Und welche Rolle spielen Automatisierung und KI bei Ihnen und warum sind sie so wichtig?
Ganz große Rolle. Also wie gesagt, wenn wir zum Beispiel über die Nahverkehrsdisposition nachdenken, das ist alles, was quasi zum Beispiel Raum Augsburg disponiert wird, dann ist es natürlich so, dass die Disponenten oftmals um 2 Uhr zum Beispiel in der Nacht starten zu disponieren. Mhm. Und wir sagen halt, es ist wichtig, da eine Automatisierung reinzubringen, dass du so eine Arbeitszeitverschiebung zum Beispiel hinbekommen kannst, dass du den manuellen Aufwand reduzieren kannst, aber dass du den Disponenten auch Freiraum schaffst, sich mit den Daten zu beschäftigen, Feedback zu geben, dass du eben dieses System weiter anreicherst. Also wir sagen immer, das System reift mit dem Kunden, was ganz, ganz wichtig ist. Und in den Umschlagshallen kann man sich so vorstellen, wenn eine Sendung reinkommt, wird manuell abgescannt, es wird ein Foto gemacht, manchmal eine Schadensdokumentation, dann wird mit einem Maßband quasi das Packstück vermessen, wie groß ist das eigentlich, wenn die Abmessungen quasi übers Auge erkennbar ist, dass das viel zu groß ist oder wesentlich von dem abweicht, was im System vorliegt, dann wird manchmal noch manuell geprüft, ist es Gefahrgut, ist es kein Gefahrgut. Und das sind so Sachen, die natürlich wichtig sind zu automatisieren, weil wenn ich meine Sendungsanzahl auch erhöhen will, brauche ich ja irgendwie eine Automatisierung auf der Halle, dass ich diese Kapazitäten dann auch irgendwo anders abfangen kann. Und dementsprechend ist es natürlich auch wichtig, dass du da eine entsprechende Automatisierung hinterlegst, die dann automatisiert vermisst, automatisiert scannt, automatisiert prüft, ist es Gefahrgut oder nicht. Genau.
Okay. Wie reagieren Unternehmen auf ihre Lösung und gab es Feedback, das sie besonders überrascht hat?
Unsere Kunden sind sehr positiv von unseren Lösungen oder beziehungsweise das Feedback ist sehr positiv, was die Lösungen anbelangt, weil wir uns eben auf die Kappe schreiben, dass wir sagen, wir arbeiten sehr, sehr eng mit den jeweiligen Spediteuren zusammen. Wir versuchen eben sämtliche Parameter in dieses System mit einfließen zu lassen. Wir können auch mit unvollständigen, unsauberen Daten arbeiten, was natürlich auch ein wesentlicher Faktor ist, der da stark einspielt. Und ich glaube, eine Überraschung oder für uns nicht Überraschung, aber ich glaube, eine Erkenntnis, die ein Kunde dann auch irgendwo hatte, war dann, gut, der Standard am Markt ist vielleicht dann doch nicht die richtige Entscheidung, weil wir machen ja doch eher viel Customizing und wenn ich dann den Standard nutze, dann laufe ich irgendwann auch wieder Fehler und dann muss ich doch wieder irgendwelche Sachen anpassen und wenn ich es von vornherein einfach schon richtig mache, dann muss ich nicht ständig diese Schleifen drehen und das ist halt schon so ein Feedback, wo wir uns natürlich sehr, sehr darüber freuen.
Und welche Funktion oder welches Modell ist aktuell am wichtigsten für Ihre Kunden?
Modell im Sinne von? Also welche Softwarelösung oder?
Genau.
Also es sind tatsächlich alle sehr, sehr stark gefragt. Daher, dass natürlich auch KI eine ganz große Rolle spielt, ist Datenbereinigung eben auch ein großer Anlaufpunkt aktuell, wo wir viele Anfragen auch bekommen in die Richtung. Was natürlich auch wesentliche Rolle spielt, was mit der Fluktuation eben auch zusammenhängt, ist eben die automatisierte Disposition, dass die Kunden einfach sagen, sie wollen ihre Mitarbeiter halten und das Wissen im Unternehmen behalten, aber ihnen halt, sag ich mal, diesen manuellen Aufwand abnehmen und diese Belastung, die sie tagtäglich haben und hoffentlich eben diese Arbeitszeit verschieben.
Und was macht Sie besonders stolz, wenn Sie auf Ihr Produkt schauen?
Besonders stolz macht mich, wo wir uns hinentwickelt haben. Also wir haben ja als kleines Unternehmen begonnen, Nahverkehrsdisposition. Mittlerweile machen wir auch Fernverkehr, also Mehrtagestouren. Wir machen auch die Disposition von Containern, also Schifffahrt. Mit der Frachtvermessung sind wir mittlerweile auch in der Luftfracht unterwegs, was super cool ist. Also es sind so ganz unterschiedliche Aspekte, die mich einfach unfassbar stolz machen. Und besonders stolz macht mich mein Team, weil ohne die wären wir nicht da, wo wir jetzt sind.
Und wie haben Sie sich als Team gefunden und warum passt Ihre Zusammenarbeit gut zusammen?
Also mein Team habe ich tatsächlich über unterschiedliche Ausschreibungen auch gefunden oder eben über Initiativbewerbung, was ich ganz, ganz toll finde. Und ich habe immer so die Philosophie, hire by attitude, not by skills, weil ich finde, man kann sich alles aneignen, aber wenn man wirklich diese Einstellung hat oder diese Spirit mit ins Team bringt, dann kann es unfassbar viel bewegen. Und das ist einfach das, was ich merke, dass dieses Team, wie wir es einfach haben, jeder hat ein starkes Interesse an dem, was wir tun. Jeder steht hinter Aluko zu 100% und jeder hilft auch mal jeden aus. Also wenn dann Startup Life, heute kann es ganz anders ausschauen wie morgen und dann muss man vielleicht doch mal dem einen oder anderen Kollegen aushelfen und da gibt es keine Meckereien, sondern da springt jeder und sagt, ich unterstütze dich, ich mache das, ich helfe mit, komm, wir machen dies, können wir nicht das ausprobieren? Und das ist natürlich schon das, was es einfach ausmacht.
Und was waren die größten Herausforderungen in der Gründungsphase?
Große Herausforderung in der Gründungsphase. Also ich würde sagen, klar, den ersten Kunden irgendwann mal zu bekommen. Also man hat ja noch kein Produkt, man muss den ersten Kunden bekommen. Man muss erstmal überlegen, wie stellt man das ganze Produkt auf. Dann auch natürlich langfristig mit diesen Kunden auch zusammenzuarbeiten, erste Produktivphase dann auch zu kommen, das erste Geld dann auch zu bekommen, das zu verargumentieren. Jetzt können wir auch mal gerne Geld verlangen dafür. Und auch wenn das Produkt vielleicht noch nicht ganz so fertig ist, sind natürlich schon so Aspekte, die herausfordernd waren. Auch, okay, wann stellen wir den ersten Mitarbeiter ein? Also das sind natürlich schon Aspekte, die mit Herausforderungen einhergehen, wo man sich natürlich Gedanken macht. Aber es ist, glaube ich, etwas, wo jedes Startup ja unterschiedlich, also auch durch muss. Aber das Schöne war halt dadurch, dass wir ein relativ schönes Netzwerk hatten, wo unterschiedliche Startups in unterschiedlichen Stages eben waren, hat man sich halt ausgetauscht, hat von denen wieder gelernt, was kann man denn machen, wie kann man sich aufstellen. Und ich sage immer, es ist so ein Learning by Doing. Man kann nicht alles richtig machen, man ist ja nicht ein Experte in jedem Feld. Aber solange man ein Netzwerk hat, sich austauschen kann, von anderen lernen kann und sich dann eben darauf aufbauend auch, sage ich mal, persönlich weiterentwickelt und das Unternehmen entsprechend weiterentwickelt, dann hat man einfach viele Möglichkeiten.
Und gab es Momente, in denen Sie gezweifelt haben und wie sind Sie damit umgegangen?
Zweifel hatte ich tatsächlich so noch nie, weil es ist halt schon eine Leidenschaft, die dahinter steckt. Und ich finde, wenn man das tut, was man liebt, dann steht man ja auch eher ganz anders hinter der Sache. Aber es ist natürlich schon so, dass Startups-Dasein Achterbahnfahrt ist. Also man hat mal seine Highs, aber man kann auch richtig starke Lows haben. Ich bin ein Mensch, der immer sehr, sehr positiv ist, also der auch an den negativen Aspekten quasi positive Dinge sieht und sich denkt, okay, es war ein Fehler oder das ist uns jetzt passiert, das war blöd oder der Kunde ist uns vielleicht abgesprungen oder die Ausschreibung haben wir nicht gewonnen. Das sind Aspekte, gerade in den ersten Phasen bei der Gründung des Startups, da lernt man draus. Da nimmt man positive Dinge mit, da tauscht man sich auch mit anderen aus und man braucht natürlich auch ein stabiles Umfeld um sich herum. Also wenn ich nicht meine Freunde und meine Familie hätte und meine Mentoren, mit denen ich über alles reden kann, dann wäre ich nicht da, wo ich jetzt bin. Also
ja, das ist sehr wichtig.
Ja.
Und wie sieht ein typischer Arbeitstag bei Ihnen heute aus?
Oh, ich weiß gar nicht, ob es den typischen Arbeitstag gibt. Also ich war damals war ich noch ganz viel im Office gesessen und habe da ganz, ganz viel gemacht. Mittlerweile fahre ich über 40.000 Kilometer im Jahr zu den unterschiedlichsten Gründen, bin ständig unterwegs, ständig in irgendwelchen Calls. Ich weiß auch gar nicht, wann ich mal das letzte Mal ein wirkliches Wochenende hatte. Aber wie gesagt, das ist ja alles, was ich tue, ist ja das, was ich liebe und wo ich zu 100% dahinter stehe und was ich ganz fantastisch finde. Aber was schon wichtig ist, dass man gewisse Routinen hat, also wir zum Beispiel mit Dailies im Team, wo wir uns ganz intensiv austauschen, aber eben auch in der Woche dreimal sehr intensive Calls haben, unterschiedliche Projekte. Das ist natürlich wichtig, dass man seine Routinen da irgendwo hat, dass jeder up-to-date ist, wenn jemand Unterstützung bleibt, dass man da eben einfach auch reagieren kann. Aber ich kann gar nicht so meinen typischen Arbeitsalltag beschreiben, weil der ist super immer flexibel, immer anders. Immer anders, kann morgen anders auch schon.
Das ist cool.
Definitiv.
Gab es schon Meinungsverschiedenheiten und wie lösen Sie diese?
Im Team jetzt selber?
Genau, im Team.
Also bei mir ist es immer so, dass wenn neue Projekte reinkommen, wir Produktweiterentwicklungen machen oder Ideen haben, dann diskutieren wir die zusammen im Team. Also klar, als Geschäftsführerin hat man natürlich irgendwo immer die Oberhand und muss irgendwo strategische Entscheidungen treffen. Aber für mich ist das immer ein Aspekt, wenn ich Kundengespräche habe, der Kunde mir genau sagt zum Beispiel, was er haben wollen würde, in welche Richtung es sich entwickelt, da ist vielleicht ein gewisser Entwicklungsaufwand mit drin, gewisse Aspekte haben wir vielleicht schon umgesetzt, dann wird das erstmal im Team stark diskutiert, dann überlegen wir, wer könnte das annehmen, manchmal sagt dann jemand, ich möchte die Verantwortung für dieses Projekt übernehmen und dann wird quasi, sag ich mal, die Ausarbeitung dann erfolgen, aber es ist immer so ein Aspekt, wo ich sage, jeder darf zu den jeweiligen Projekten, zu den Aspekten, die wir machen, etwas sagen, sich äußern und es wird auch gehört und es fließt auch in die Entscheidung mit rein, weil wie gesagt, das Team muss Spaß haben, wir müssen arbeiten alle gemeinsam an einer großen Vision für Aluko und dementsprechend ist es halt auch wichtig, dass man da auch den Input seiner Mitarbeiter mit einnimmt und nicht nur über sie hinweg entscheidet.
Und welche Rolle hat die Technische Hochschule Augsburg bzw. das Funkenwerk für ihre Gründung gespielt?
Ich würde sagen, eine große Rolle. Also es war einer der Anlaufpunkte, die wir definitiv genommen haben, weil man braucht natürlich auch dort ein Netzwerk. Man muss wissen, mit Exist, wie entstelle ich einen Exist-Antrag, auf was muss ich achten? Da haben wir große Unterstützung gehabt. Man kriegt natürlich auch viele Mentorings, Businessplanerstellungen, was nicht alles. Was natürlich super wichtig ist, dass man das hat und dass man natürlich auch irgendwo eine Guideline bekommt, in welche Richtung, was steht dir zur Verfügung, wie kannst du dich entwickeln. Ab einem gewissen Zeitpunkt, klar, hat man dann sein eigenes Netzwerk, gerade in der Logistik. Jeder ist ja in einem speziellen Feld unterwegs. Aber ich würde sagen, sowas wie das Funkenwerk, das ist was ganz Besonderes. Und wenn man gründen will, dann sollte man es definitiv nutzen. Also meine Wahrnehmung vom Funkenwerk und das, was alles dort gemacht wurde für uns und jetzt auch für alle anderen Gründer und Gründerinnen, ist einfach nur fantastisch. Also ich finde es super.
Ja. Was hat Ihnen das Hochschulumfeld gegeben, das Sie außerhalb vielleicht nicht gehabt hätten?
Ich glaube, Zugänge. Also gerade auch, was das Ganze anbelangt hat, dass ich ja eigentlich in einem ganz anderen Feld unterwegs war mit dem Prozessmanagement bei meinem ursprünglichen Arbeitgeber und dann die Möglichkeit hatte, über den Professor ein bisschen mehr in die Logistik eben auch einzutauchen. Ich glaube, das wäre halt so einfach nicht gegeben gewesen, dass man diesen intensiven Austausch zu Spediteuren, zu Unternehmern eben auch haben kann und wirklich mal Prozesse anschauen kann und dann auch, also ich saß ja auch 4 Wochen in der Disposition und habe mitdisponiert, habe den Schmerz dann halt auch selber mal gespürt, weil nur dann weiß man natürlich, auf was man, also welchen Schmerz man dann für den Kunden dann auch jeweils löst. Und das sind natürlich Aspekte, ich glaube, die hätte ich so nicht gehabt, wenn ich nicht dieses Netzwerk gehabt hätte oder die Hochschule gehabt hätte.
Also Sie würden sagen, dass die Hochschule ein guter Ort zum Gründen ist, oder?
Definitiv. Also ich glaube, wir haben super coole Professoren, die auch immer gerne unterstützen. Wir haben das Funkenwerk mit den jeweiligen Mentoren. Ich meine, da ist ja auch nochmal ein ganz anderes Netzwerk dahinter. Das ist ja nicht nur das Funkenwerk, sondern die sind natürlich auch entsprechend vernetzt. Und ich glaube, einen besseren Ort gibt es eigentlich gar nicht zum Gründen.
Sie suchen ja Studierende, zum Beispiel im Bereich Informatik. Und was sollten Interessierte mitbringen?
Interesse einfach, Dinge zu lernen, neue Dinge zu tun. Startup hat halt viel mit Agilität, Flexibilität. Wie gesagt, der Tag heute kann anders ausschauen als der Tag morgen. Das heißt, man muss natürlich viel Mut auch mitbringen, dass man sagt, okay, ich brauche nicht diesen starren Alltag, wo ich jeden Tag das Gleiche mache, sondern ich habe halt ein bisschen Schwankungen, Flexibilität eben auch mit drin. Und wie gesagt, es geht weniger um das, was ich für ein Skillset habe, sondern habe ich wirklich Bock, einfach mal in einem Startup mitzuarbeiten, mit was zu bewirken, habe ich Lust, Verantwortung zu übernehmen. Also das ist auch ein Aspekt und bei uns ist halt, ja, im sehr frühen Stadium so, dass viele Mitarbeiter tatsächlich auch Verantwortung übernehmen und auch Lust haben, Projekte einfach zu leiten oder Kundenkontakt zu machen oder aus der Informatik kommen und wir dann sagen, ich mag auch Projektmanagement machen. Also das ist sehr, sehr flexibel gestalten. Ich glaube, solange man das Interesse hat und auch Lust hat auf Startup und Flexibilität und vielleicht nicht so einen starren Alltag, dann ist man, glaube ich, genau richtig.
Und warum lohnt es sich aus Ihrer Sicht schon während des Studiums in einem Startup zu arbeiten?
Ich glaube, man lernt ganz viel kennen. Also in einem Unternehmen hat man ja schon große Abteilungen, man hat starre Strukturen und man hat manchmal so vordefinierte Aufgabenfelder, in denen man unterwegs ist. Also man hat manchmal gar nicht so die Möglichkeit, über den Tellerrand hinauszublicken, andere Bereiche so einfach kennenzulernen. Und in einem Startup hat man diese Flexibilität noch, dass man, also ich sage immer, man wird irgendwie so ein Allrounder. Also man startet vielleicht in einem bestimmten Bereich, Data Scientist und zum Beispiel, keine Ahnung, neuronales Netzentwicklung in der Vermessung, aber dann landet man vielleicht doch im Projektmanagement oder schaut sich dann vielleicht auch noch mit die Kundengespräche an, geht vielleicht ein bisschen in den Vertrieb rein. Also ich glaube, man hat so unterschiedliche Möglichkeiten, in den Bereich reinzuschnuppern, in die man die vielleicht gar nicht so reinkommen würde. Und ich glaube, diese Kenntnis oder dieser Match auch aus nicht dem, sag ich mal, Spektrum, wo man studiert hat oder wo man ja in einem Unternehmen quasi gebunden ist, in einem kleinen Bereich unterwegs zu sein, sondern wirklich zu sagen, kann ich meine Fähigkeiten vielleicht auch mit was anderem kombinieren, ist, glaube ich, was ein Startup einfach mitbringt und wo ich sowas halt natürlich auch austesten kann.
Und was lernen Studierende bei Ihnen, dass sie in klassischen Unternehmen vielleicht nicht lernen würden?
Also ich glaube genau das, dass man eben über den Tellerrand hinaus blickt. Also klar, wir haben ja, wie gesagt, große Projekte, die laufen. Die Projekte laufen teilweise ein Jahr lang. Also das ist natürlich viel Zeit, die da reinfließt. Mhm. Das heißt, man ist bei den Kunden zum Beispiel in der Frachtvermessung vor Ort. Man schaut sich die Gates an. Manchmal unterstützt man auch bei der Installation von Kamerasystemen. Man ist in den Kundengesprächen dabei, in den Update-Calls. Also es sind so ganz unterschiedliche Aspekte, Angebotserstellungen, Kalkulationen. Also ich glaube, das sind so nicht so starre Vorgaben, sondern es ist wirklich so über den Tellerrand hinaus, was hängt alles vielleicht mit dem Tätigkeitsfeld von mir zusammen und wo wirkt sich das in den unterschiedlichen Bereichen aus und wie kommt vielleicht der Auftrag dann zustande und wie entwickelt sich der Auftrag und wenn der Kunde sagt, die Anforderung hat sich jetzt geändert, wie reagieren wir dann darauf und wie dokumentieren wir das? Also es sind ja ganz unterschiedliche Aspekte, die man da sieht, die man vielleicht in anderen Unternehmen gar nicht sehen würde.
Und wo steht Ihr Startup aktuell und wo möchten Sie in den nächsten Jahren hin?
Klar, wir wollen wachsen. Wir sind jetzt mittlerweile zu 8. Ist natürlich ein sehr, sehr kleines Unternehmen noch. Aber wir wollen natürlich auch entsprechend dessen, gerade was auch den Ausbau unserer Softwaremodule anbelangt, mehr Mitarbeiter einstellen, dementsprechend mitarbeiterseitig wachsen, aber eben auch softwareseitig. Also wie gesagt, wir sind ja jetzt auch in der Luftfracht unterwegs, wollen jetzt auch immer mehr, sage ich mal, mit Kunden mehr am Dachraum auch arbeiten. Mhm. Wir haben jetzt auch Gespräche mit Kunden aus USA. Also es ist schon sehr, sehr cool, wo es sich hin entwickelt. Und es ist für uns auch wichtig, dass wir, sag ich mal, die Funktionalitäten unserer Software weiterentwickeln, als Unternehmen wachsen, aber eben auch in neue Märkte einsteigen.
Und was war Ihr größtes persönliches Learning aus der Gründung?
Mein persönliches größtes Learning war, dass auch aus Fehlern man Positives ziehen kann, dass man dass nicht jeder Niederschlag etwas Negatives bedeutet, also dass man tatsächlich auch, sag ich mal, aus negativen Aspekten, ob das jetzt eben, sag ich mal, eine verlorene Ausschreibung zum Beispiel war, die man nicht bekommen hat, dass man da einfach positive Aspekte mit rauszieht, das finde ich sehr, sehr, oder war ein großes Learning und bei mir war halt Learning by Doing, also und sich ein Netzwerk aufbauen. Also das war ganz, ganz groß, also ich habe mittlerweile sehr viele Mentorinnen und Mentoren, an die ich mich wende mit unterschiedlichen Fragen, weil natürlich ich als alleinige Entscheiderin in dem Unternehmen ist natürlich schon wichtig, dass ich auch, wenn es um bestimmte Entscheidungen geht, auch andere Meinungen mit einhole, um zu schauen, geht es in die richtige Richtung? Machen wir gerade was? Würden wir damit was Richtiges tun oder würden wir vielleicht den falschen Weg einschlagen oder wie haben es andere gemacht? Und ich glaube, das sind wichtige Sachen, dass man einfach ein Netzwerk hat, dass man auch mit anderen reden kann, dass man auch Mitarbeiter nicht nach Qualifikationen einstellt. Klar, ist es schon auch wichtig, dass man sagt, okay, in irgendeinem Bereich muss man vielleicht unterwegs sein, aber dass es halt vielleicht mehr um die persönliche Einstellung geht oder um die Persönlichkeit an sich geht. Ja, und das sind so Aspekte, wo ich glaube, da habe ich sehr viel gelernt.
Und welchen Rat würden Sie Studierenden geben, die selbst gründen möchten, sich aber noch unsicher sind?
Ich würde sagen, sei mutig, trau dich, sprech mit Gründern. Also ich habe damals, wo ich gestartet habe, habe ich ganz viele Gründer auch auf LinkedIn angeschrieben, um einfach mal mit ihnen zu reden. Wie war das so für dich? Bist du damit umgegangen, sich ein Netzwerk auch aufzubauen und halt zum Beispiel auch sowas wie das HSR Funkenwerk auch zu nutzen, dass man halt eben da auch, sag ich mal, ja, wichtige Informationen auch bekommt, was ist bis alle mit der Gründung verbunden, auf was muss ich achten, genau. Und natürlich auch, ich sag mal, aus seinem persönlichen Umfeld ganz viel Energie ziehen.
Was würden Sie heute anders machen als am Anfang?
Gar nichts. Also ich muss sagen, ich fand's, der Weg, den wir eingeschlagen haben, fand ich ganz, ganz toll. Klar, manchmal denkt man sich dann schon bei bestimmten Kundenprojekten, das hätte ich vielleicht ein bisschen anders da aufsetzen können. Aber wie gesagt, ich sehe alles positiv. Jeder Gründungsweg ist doch irgendwie anders, unterschiedlich. Ich persönlich würde tatsächlich nicht so viel dran ändern. Vielleicht hätte ich ein bisschen früher gestartet. Also vielleicht hätte ich nicht ein Jahr zwischenzeitlich mal vergehen lassen, wo ich mir so ein bisschen mehr Gedanken gemacht habe, mehr in die Forschung dann eingestiegen bin und hätte vielleicht früher gesagt, okay, komm, das ist genau der richtige Weg und hätte mir vielleicht gar nicht so viele Gedanken gemacht.
Aber im Endeffekt, alles passiert aus einem Grund.
Ja, richtig.
Deswegen.
Genau.
Was motiviert Sie auch, in stressigen Phasen dran zu bleiben?
Motivieren tut mich sehr, sehr stark das Kundenfeedback und unser Team, weil klar, es gibt sehr, sehr stressige Phasen, die gibt es dauerhaft in einem Startup, jetzt schon wieder Ende des Jahres ist natürlich auch sehr, sehr stressig, jeder will sein Budget fixieren für nächstes Jahr, das heißt, es sind so viele Kundenbesichtigungen, viele Angebote, die raus müssen. Klar, es gibt stressige Phasen, aber da sieht man eben auch das Positive drin, weil lieber habe ich zu viel und Stress und quasi all das, als dass gar nichts reinkommt und man einfach nicht merkt, dass das Interesse bei uns da ist. Mhm. Und dementsprechend ist das kundenseitig sehr, sehr schön, wenn man weiß, okay, die Kunden fragen an, die Kunden wollen, die Kunden haben Interesse. Aber auf der anderen Seite natürlich ganz viel im Team auch in stressigen Phasen zu schauen, okay, wo können wir unterstützen, wo können wir priorisieren, was können wir vielleicht nach hinten schieben. Ja, dass man sowas eben auch, also dass die Mitarbeiter sich nicht alleine fühlen, das ist halt auch wichtig.
Und gibt es ein Ziel, das Sie unbedingt erreichen möchten?
Ein Ziel, was ich unbedingt erreichen will. Also ich glaube, noch mehr mit Aluko zu wachsen. Mhm. Für mich war es immer sehr, sehr wichtig, dass ich immer Positives bewirke. Das machen wir jetzt schon, was sehr, sehr schön ist. Ich glaube, weitere Ziele, oder ich würde eher sagen, wir haben kein Limit. Ich glaube, wir haben viel Potenzial, wir haben viel im Backlog, was wir noch machen könnten. Aber ja, ich glaube, das ist einer der Aspekte, wo ich sagen würde, einfach weitermachen, einfach noch größer werden, noch erfolgreicher werden und gemeinsam mit dem Team die Erfolge dann auch feiern.
Und wo können Studierende Sie finden oder Kontakt aufnehmen, wenn Sie Interesse haben?
Gerne immer in LinkedIn.
Okay. Damit sind wir am Ende der heutigen Folge angekommen. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und uns Einblicke in Ihren Weg, Ihr Startup und Ihre Erfahrungen rund um die Gründung gegeben haben.
Vielen lieben Dank, dass ich dabei sein durfte.
Dankeschön. Ich hoffe, ihr konntet aus dieser Folge mitnehmen, wie vielfältig, herausfordernd, aber auch unglaublich spannend der Weg vom Studium ins Startup sein kann. Gründung bedeutet nicht nur Innovation und Technik, sondern auch Mut, Durchhaltevermögen, Teamarbeit und die Bereitschaft, aus Fehlern zu lernen. Vielleicht war diese Folge für die ein oder andere Person auch ein kleiner Anstoß, sich selbst intensiver mit dem Thema Gründung zu beschäftigen. Sei es durch eigene Ideen, durch die Mitarbeit in einem Start-up oder einfach durch mehr Offenheit für neue Wege nach dem Studium. Gerade das Hochschulumfeld bietet viele Möglichkeiten, Dinge auszuprobieren, Kontakte zu knüpfen und Unterstützung zu finden. Wenn euch das Thema interessiert, informiert euch gerne über Angebote wie das Funkenwerk oder andere Gründungsinitiativen an der Hochschule. Oft reicht schon ein erstes Gespräch, um einen Gedanken ins Rollen zu bringen. Vielen Dank fürs Zuhören und euer Interesse an der Hochschulkiste. Wenn euch diese Folge gefallen hat, hört gerne auch in die weiteren Episoden unserer Startup-Season rein. Bis zur nächsten Folge der Hochschulkiste.